erst einmal vielen, vielen Dank, dass Sie heute telefonisch bei unserem Maristengymnasium in Furt zu Gast sind. Und ich freue mich sehr, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen. Wir, das heißt, wir sind zwei Schüler, eine Schülerin, ein Schüler und ich aus der 7. und 8. Jahrgangsstufe. Und jetzt wäre meine erste Frage, die mich jetzt wirklich sehr, sehr interessiert. Sie haben zwischen 1980 und 2004 im Kajak 8-mal olympisches Gold geholt, 4-mal Silber. Sie sind insgesamt Deutschlands erfolgreichste Olympiaathletin. Und als ob das noch nicht reichen würde, Sie waren auch noch 27-mal Weltmeisterin und 2-mal Europameisterin. Was mich jetzt interessiert, ob einem so viel Erfolg nicht zu Kopf steigt.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Die ist berechtigt, sicherlich, ja. Ich denke mal, wenn man grundsätzlich ein gutes Umfeld hat, wo man auch geerdet ist, und das habe ich, eine gute Familie hat, dann kann sowas eigentlich nicht passieren. Und immer wenn ich nach Hause gekommen bin mit meinen Medaillen, wurde mir gratuliert, aber ich bin auf keinen Thron gehoben worden, sondern es ging ja für mich auch gleich der Alltag weiter mit meinen Kindern. Ich hatte ja relativ zeitig Kinder und so weiter. Da hatte man tatsächlich gar keine Zeit abzuheben oder da über irgend sowas anderes nachzudenken, wie ich bin jetzt hier die Größte oder die Beste. Also da hat man wieder funktioniert und insofern kann ich sagen, ist es mir nicht zu Kopf gestiegen, bis heute nicht. Aber man ist natürlich stolz. Also Stolz kommt auch, glaube ich, mehr und mehr durch. Je älter man wird, habe ich so das Gefühl. Das kann ich ja nun schon mit 20 Jahren Abstand doch direkt sagen.
Ich würde jetzt mal weitergeben an meine zwei Schüler. Ich glaube, Josefina, du fängst an.
Okay. Meine erste Frage wäre, was war denn da Ihre Motivation? Also ich meine, 24 Goldmedaillen, das sind ja schon eine Menge.
Naja, die Motivation, die kommt ja mit dem Machen. Also ich habe als kleines Mädchen mit 6 Jahren angefangen, in so einem Einer zu sitzen. Also bei uns war das Familiensport und meine Eltern haben mich eben, und meine Geschwister natürlich, ich habe ja noch 3 Geschwister, haben uns mitgenommen ins Bootshaus und da fanden wir das mit dem Paddeln ganz, ganz schön und sind da auch in das Boot eingestiegen und dann wächst praktisch die Motivation eigentlich mit dem Training oder auch mit den Erfolgen. Aber die erste Motivation, und die ist mir Gott sei Dank auch bis zum Schluss erhalten geblieben und die ist auch heute noch da, ist natürlich die Freude am Paddeln, sich auf dem Wasser in einem Kajak zu bewegen. Also, und ich denke, wenn etwas keinen Spaß macht, dann kann man es nicht so lange machen. Für kein Geld der Welt und für keine Medaille der Welt. Das muss einfach auch Spaß machen, wenn man das über so einen langen Zeitraum so erfolgreich machen möchte. Und wie gesagt, der Spaß ist mir bis heute eigentlich erhalten geblieben.
Okay, dann wäre die nächste Frage vom Max.
Ja, wie sind Sie eigentlich dann wirklich zum Kajakfahren gekommen, also zu Olympia?
Der Weg war eigentlich natürlich nicht vorgesehen zuerst. Man fängt ja an mit Sport. Also ich hatte ja gerade gesagt, ich war also 6 Jahre alt, habe mit dem Sport angefangen, mit dem Paddelsport. Und dann trainiert man, dann macht man kleine Wettkämpfe, da gewinnt man oder man verliert natürlich auch mal. Und dann muss man eben gucken, dass man dabei bleibt, dass man sagt, okay, das ist meine Sportart, ich will mich verbessern, ich habe hier Spaß, auch mit den anderen Kindern, die mit mir trainiert haben. Und dann ist das natürlich ein ständiges Trainieren und sich auch immer wieder auf Wettkämpfen dann vorstellen und dort auch gute Leistungen bringen. Und dann wird man eines Tages für Olympia nominiert, ja. Und das war ja bei mir dann schon im Alter von 18 Jahren. Und da war ich dann eben schon so erfolgreich, dass man mir auch in diesen jungen Jahren schon den Einer übertragen hat, 1980 in Moskau. Und dahin kommt man natürlich nur mit Training, logischerweise.
Gut, dann wäre die nächste Frage wieder von mir. Und zwar, wie haben Sie sich mental darauf vorbereitet?
Also wie habe ich mich mental darauf vorbereitet? Also jeder Wettkampf hat natürlich eine neue Herausforderung und jedes Alter hat auch eine neue Herausforderung. Letztendlich ist es so, dass man da auch ein bisschen reinwächst und natürlich auch der Typ für sein muss. Und ich bin ja mit der 8. Klasse, also wahrscheinlich in dem Alter, wo ihr jetzt seid, 7., 8. Klasse habe ich vorhin vernommen. Mit der 8. Klasse bin ich ja dann in die Kinder- und Jugendsportschule eingeschult worden. Das heißt, von da an waren ja dann auch nur noch Sportler oder Kinder, Jugendliche um mich herum, die alle ein Ziel hatten, Medaillen zu holen in den Sportarten, die sie dort eben gemacht haben. Und Da muss man natürlich schauen, dass man da nicht irgendwo untergeht, sondern dass man sich behauptet. Und dann braucht man auch den nötigen Rückenhalt in der Familie, den ich immer hatte. Und dass man da auch stark wird mental, dass man sich nicht unterkriegen lässt, dass man auch schaut, wo sind meine Stärken, wo kann ich mich entwickeln. Und das geht nicht von heute auf morgen. Man wächst da auch rein mit den Erfahrungen, die man macht. Und wenn man gut trainiert hat, habe ich immer gesagt, wenn man im Training schon weiß, ich bin richtig stark und richtig gut, dann kann man auch wirklich mental gestärkt zu den Wettkämpfen fahren und da auch dann wirklich seine Leistung abrufen.
Und meine Frage wäre dann noch, trainiert man für Olympia anders, mehr und?
Ich bin jemand, der immer gesagt hat, ich bereite mich nicht 4 Jahre auf Olympische Spiele vor. Das wird ja oft so auch gesagt im Fernsehen. Ja, der hat sich jetzt 4 Jahre vorbereitet und jetzt kann er nicht mitfahren. Oder er hat sich 4 Jahre vorbereitet und nun hat er seine Goldmedaille gewonnen. Also ich habe mich immer nur auf 1 Jahr konzentriert. Ich habe praktisch auch immer irgendwie so trainiert, dass ich am Ende des Jahres, nämlich zum Höhepunkt Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele, auch meine beste Leistung habe. Und da ist das Training relativ gleich, weil man ja mit sich selbst trainiert und man selbst ja die allerbeste Leistung von sich am Ende bei dem Höhepunkt auch haben möchte. Das heißt, ein olympischer Höhepunkt war für mich dann kein anderer, als das bei Weltmeisterschaften war, weil ich ja sowieso immer meine beste Leistung abrufen wollte. Das Training hat sich sehr wohl im Laufe der Jahre natürlich verändert. Wenn man älter wird, muss man anders trainieren. Wenn man schon viele Trainingsjahre hinter sich hat, trainiert man immer auch ein bisschen anders von Jahr zu Jahr. Man macht was besser, man lässt was weg, man nimmt was dazu. Also das ist natürlich dann ganz, ganz flexibel. Da muss man dann auch mit dem Kopf ein bisschen dabei sein und sich mit sich selbst beschäftigen, mit seinem Training beschäftigen. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und das habe ich auch all die Jahre getan. Aber ich habe mich nie auf Olympische Spiele anders vorbereitet als auf Weltmeisterschaften.
Hatten Sie denn da auch so, wie die es in England sagen würden, Mental Breakdowns, also Zeiten, wo Sie halt kurz davor waren, wirklich alles liegen und stehen zu lassen?
Eigentlich nicht. Also es gab, als ich noch ganz, ganz jung war, gab es mal andere Sportarten, die ich machen wollte. Da in der 2. Klasse wollte ich dann eigentlich zum Ringen gehen. In der 7. Klasse wollte ich Tänzerin werden. Also das hat man natürlich, dass man links und rechts schaut, was gibt es eigentlich noch. Aber wenn man dann einmal sehr erfolgreich ist, dann haut man nicht alles hin oder guckt nach anderen Dingen. Und die Nase voll hatte ich eigentlich nie, weil ich hatte ja das große Glück, jedes Jahr erfolgreich zu sein, jedes Jahr Goldmedaille mit nach Hause zu bringen. Und das ist ja Motivation alleine, das auch schon deswegen weiterzumachen. Und ich hatte eigentlich nie die ganz große Niederlage. Ich hatte einzelne Niederlagen, ja, natürlich, hatte aber in demselben Jahr auch immer positive Erlebnisse, so dass mir das dann, auf die habe ich dann geachtet und die haben mir dann gereicht, auch als Motivation weiterzumachen. Also ich wollte nie so ganz alles hinschmeißen aus irgendwelchen nichtigen Gründen. Allerdings habe ich ja durch die Kinder schon auch Pausen gemacht und auch 2x3 Jahre gar nicht trainiert. Insofern hatte ich auch meine mentale Erholung zwischendurch ganz automatisch dadurch. Und das war, glaube ich, auch ganz wichtig und ist eins der Erfolgsrezepte, dass man auch immer mal Pausen macht, ganz rausgeht aus dem Geschehen, sagt, okay, ich mache mal was ganz anderes. Und dann wiederkommt mit noch mehr Lust oder eben mit neuer Energie. Und ich glaube, das ist das, was meinem Erfolg auch gut getan hat, diese doch längeren Pausen oder überhaupt die mehreren Pausen.
Kommen wir zur Olympiade selbst. Wie läuft denn normalerweise so ein Tag im Olympiadorf ab?
Tja, eigentlich läuft so ein Tag im Olympischen Dorf ganz normal ab. Man frühstückt, also man steht auf natürlich. Ich dusche nicht kalt morgens, ich bin eher wasserscheu. Manche machen das natürlich, um wach zu werden. Ich habe aber gar kein Problem damit, früh aus dem Bett zu kommen. Man steht auf, geht in die Mensa. Es gibt ja da immer einen sehr großen Essenraum, Mensa für alle, wo sich alle Sportarten aus allen Nationen eigentlich dann ihr Essen holen können. Und dann frühstückt man gemeinsam mit seiner Mannschaft, mit denen man halt auch dran ist dann oder mit denen man auch trainieren geht. dann fährt man praktisch zu seiner Wettkampfstätte, in unserem Fall ja die Regattastrecke. Manchmal waren die Wege sehr weit, dann ist man auch eine Stunde oder länger gefahren, weil Wasser ist eben nicht gleich überall. Und wenn man dann da angekommen ist an der Wettkampfstätte, naja, dann nimmt man sich sein Boot oder seine Mannschaft und bereitet sich vor. Entweder nochmal einen Trainingstag oder eben dann auf den Wettkampf. Und das sieht dann so aus, dass man dann eigentlich den ganzen Tag draußen an der Regattastrecke bleibt, in unserem Fall, und dort auch dann Essen bekommt zu jeder Zeit, wenn man das möchte. Und so kann man sich dann praktisch sein Training oder seinen Wettkampf, kann man sich den Tag dann ringsrum bauen. Und sicherlich unterscheiden sich dann die Wettkampftage auch von den freien oder Trainingstagen, die man ja dann da auch hat. Insofern, dass man sich eben voll konzentriert auf das Rennen, dass man eben nicht sich so viel auf den Teller tut und sich pappsatt isst, sondern dass man da ein bisschen darauf achtet, dass man doch die gewisse Leichtigkeit mitbringt. Und man achtet da schon darauf, was man isst, was man trinkt natürlich, und ist da voll fokussiert, guckt sich andere Rennen auch an. Also ich habe mir auch immer meine Mitkameraden angeguckt, habe mir andere Wettkämpfe angeschaut und habe mich dann aber konzentriert, so circa eine Stunde vor meinem eigentlichen Rennen dann konzentriert vorbereitet.
Ja, aber wenn ja,
und abends kommt man dann halt wieder zurück ins Olympische Dorf und meistens isst man da noch was, und im Olympischen Dorf gibt's ja auch Einrichtungen wie Diskotheken oder eben auch Fitnessräume oder auch Ablenkungen kultureller Art. Also da kann man dann auch nochmal was machen, oder man geht eben in seine Wohneinheit und unterhält sich nochmal mit den Kameraden über den Tag, oder geht eben einfach auch ins Bett, weil man ja meistens doch müde ist. Also so sieht der Tag ist insofern natürlich durch die Wettkämpfe getaktet, und man baut da alles ringsrum. Aber es sollte nach Möglichkeit eben jetzt nicht zu viel anders gemacht werden als zu Hause. Ne? Da muss man eben schauen, dass man da nicht irgendwie was ganz anderes macht als das, was man gewöhnt ist, oder auch anderes isst zum Beispiel als das, was man von zu Hause gewöhnt ist.
Ja, aber wenn man da auch dann den ganzen Tag im Prinzip mit anderen Kollegen zusammen ist, gibt es dann da nicht auch im Dorf Streit?
Wir haben eigentlich immer noch mal was zusammen gemacht, meine Vierermädels, auch wenn sie zum Teil dann auch ein ganz anderes Alter hatten als ich, nämlich ja zuletzt so alt waren wie meine Kinder. Man hatte das gleiche Ziel, und auch wenn man vielleicht zu Hause nicht dicke Freunde ist oder so, oder sich treffen würde im normalen Leben zu Hause, dann ist man da doch schon eine Mannschaft und lebt das auch. Also man rennt da eigentlich nicht auseinander und sagt, ich will jetzt hier keinen mehr sehen, lasst mich in Ruhe, sprecht mich morgen wieder an. Also das habe ich nicht erlebt, kann es geben, ja, sicherlich. Aber im Grunde genommen hat die Mannschaft dann auch ein Ziel, und dann, wir sind dann da, ich sag mal, eine Woche zusammen im Wettkampf konzentriert, und dann darf man eigentlich sowas nicht zulassen. Dann muss man auch schauen, dass es allen gut geht und dass man dem anderen nochmal zuhört. Vielleicht hat er dann doch über den Tag irgendwelche Sorgen gehabt. Also da rennt man nicht auseinander, oder das wäre kontraproduktiv. Kann sicherlich vorkommen, ja, aber das dann leidet natürlich auch die Leistung drunter. Da muss man schon ein bisschen sein Ego auch zurückstecken und sagen, okay, wir sind hier die Mannschaft und wir möchten morgen fit an den Start gehen. Und da macht man, wir haben immer irgendwas zusammen gemacht, ja, rumgeblödelt auch manchmal, einfach nur so.
Hatten Sie vor Ihrer Karriere auch einen anderen Plan?
Eigentlich nicht. Also ich bin da direkt reingewachsen. Seit meinem 6. Lebensjahr bin ich gepaddelt, und das hat mir immer Spaß gemacht. Das hat aber nicht mich nicht davon abgehalten, 2 Kinder zu bekommen während meiner sportlichen Zeit, 2-mal zu studieren, zur Disco zu gehen, ins Theater zu gehen. Also ich habe ja nichts vermisst. Das heißt, ich denke, das ist auch von Sportart zu Sportart unterschiedlich, wie man trainiert, ob man nur eine Mannschaftssportart hat und ständig mit der Mannschaft irgendwo sich treffen muss, oder wir sind ja doch eine Individualsportart. Das heißt, die meiste Zeit im Jahr, auch wenn ich am Ende Kajak-Vierer und Kajak-Zweier gefahren bin, aber die meiste Zeit im Jahr habe ich vor allem später dann nach 92 oder ja alleine trainiert, und da hatte ich eigentlich nicht das Gefühl, ich müsste jetzt hier was anderes machen, oder ich vermisse irgendwas, was ich jetzt noch unbedingt machen müsste. Klar hätte ich gern ein Instrument gelernt. Ich hätte vielleicht das eine oder andere noch machen wollen, aber ich habe eigentlich als Leistungssportler schon sehr viel machen können. Wie gesagt, nicht alle trauen sich zu, 2 Kinder nebenher großzuziehen, alleinstehend ja in meinem Fall dann auch noch später, und zu studieren. Manche machen immer eins nach dem anderen. Ich habe immer alles zusammen gemacht und insofern dann auch nichts vermisst oder nichts ausgelassen.
Wir haben herausgefunden, dass Sie ja noch zu DDR-Zeiten da waren und da war es logischerweise härter, aber wie war denn das Training da genau?
Ja, ich werde oft gefragt, wie ich trainiert habe. Das kann man so einfach nicht beantworten, weil ich habe ja über 25 Jahre praktisch Leistung gebracht und man kann sich vorstellen, dass man 25 Jahre auch dann das Training mal wechseln muss. In der DDR war das ja die Zeit bis, ich glaube, ich war 28, als die Mauer fiel. In der DDR war das Training hart, ja, natürlich, aber vor allen Dingen auch, weil man eben leistungsstarke Trainingsgruppen hatte und immer gucken musste, dass man auch mit vorne dabei ist. Heute ist das leider gar nicht mehr ganz so mit den leistungsstarken Trainingsgruppen. Jeder macht so ein bisschen seins und sind gerade in meiner Sportart ja leider auch nicht mehr so viele in Trainingsgruppen zusammen. Insofern war das Training natürlich hart, aber eben auch gut. Und die DDR-Zeit war eben meine Zeit, wo ich das Grundlagentraining gemacht habe, vor allen Dingen, von dem ich ja später dann auch profitiert habe. Und das war aber alles in dem Rahmen, dass es mir immer Spaß gemacht hat. Und ich habe ja mein erstes Kind 1986 bekommen. Das heißt, auch das war in der DDR möglich. Training und Kind und Schule und dann später Studium unter einen Hut zu bringen. Also ich kann da eigentlich nur berichten, dass bei mir alles super gut zu jeder Zeit, in jeder Lebensphase und jeder Trainingsphase gelaufen ist.
Man hört ja überall von Verletzungen. Gab es bei Ihnen denn auch schwerwiegendere Verletzungen?
Nicht. Ich habe also bis heute nichts gut gehalten sozusagen. Es ist von Sportart zu Sportart sicherlich unterschiedlich. Zweikampfsportarten oder wie man auch so schön sagt, Kontaktsportarten wie Handball, Fußball oder eben auch Schneckhaftsportarten, so ruppige wie Tennis oder ähnliches, ich vermag das jetzt gar nicht alles aufzuzählen, sind natürlich verletzungsanfälliger. Beim Paddeln, das ist eine zyklische Sportart, da fährt man auf dem Wasser, das ist taktlos zum Gegner und da kann man, wenn man ordentlich trainiert, kann man da eigentlich mit einer guten Gesundheit durchkommen. Ja, das ist immer eine Frage, wie gestalte ich Training, wie gestalte ich Pause, mache ich auch Pause, wenn ich krank bin. Das alles habe ich meistens gut hingekriegt. Es gab Situationen, wenn ein Wettkampf anstand und ich wollte den unbedingt mitfahren, dass ich auch mal mit einer Erkältung gefahren bin oder mit weiß ich was. Das ist natürlich überhaupt nicht gut, aber da entscheidet man in dem Moment und dann wird man als Vollblutsportler immer sagen, ich ziehe das jetzt durch, ich bin jetzt hier vor Ort und jetzt will ich auch meine Medaille gewinnen. Man macht manchmal doch Kompromisse. Aber ich sag mal so, ich habe nichts zurückbehalten. Mir geht es gut, ich bin gesund und ich habe keine körperlichen Gebrechen oder Verletzungen davongetragen vom Paddeln. Es ist eben eine super gute Sportart auch, ne? Man kann das von klein bis ins hohe Alter machen, was ich ja auch tun werde. Und erfreue mich eigentlich einer sehr guten Gesundheit.
So, dann werde ich noch eine abschließende Frage an Sie stellen, Frau Fischer. Was mich interessieren würde, Sie sind ja auch Diplom-Sportlehrerin und Managerin. Wie haben Sie eigentlich aus diesem sehr leistungsbetonten sportlichen Leben, wie kommt man da wieder in einem ganz normalen Arbeitsleben an?
Ja, dadurch, dass ich bezeichne mich selbst nicht als Profisportlerin, das war ich auch nie. Das würde ja bedeuten, ich hätte mein Geld mit dem Sport verdient, ausschließlich, was ich nicht habe. Ich habe ja jederzeit irgendwas gelernt, studiert oder eben dann auch gearbeitet. Insofern war das für mich gar nicht schwierig, später dann, ich sag mal, den Sport zu lassen und mich zurechtzufinden im normalen Leben. Also das Problem hatte ich nie. Das haben auch die meisten Sportler nicht. Da gibt es vielleicht Ausnahmen. Die meisten Sportler, die ich kenne, haben nebenher gearbeitet, gelernt oder dergleichen gemacht. Und die anderen haben eigentlich einen guten Einblick ins Arbeitsleben, so dass sie auch da kein Problem haben, direkt weiterzumachen. Tiefe schwarze Loch, von das man immer spricht, in das man fällt, wenn man mal aufhört und aus dem Sport raus ist. Ich glaube, das erwischt die allerwenigsten. Bei mir war eher das Problem, dass ich noch ganz viel anderes machen wollte, als ich dann endlich aufgehört habe. Ich habe ja mit 50 nochmal wieder angefangen mit Training und wollte es nochmal wissen. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber ich habe natürlich sehr lange gebraucht, um aufzuhören, weil mir das immer so viel Spaß gemacht hat und weil ich immer noch so erfolgreich war. Dann macht man immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und als ich dann endlich gemerkt habe, okay, jetzt bist du doch zu alt, um hier mitzufahren, hatte ich natürlich schon meine Paddelschule aufgemacht und war ja schon selbstständig tätig 2004. Davor hatte ich so ein bisschen noch geschaut, was kannst du eigentlich noch machen? Welche Ideen hast du noch fürs Arbeitsleben? Ich hatte so viele Berufswünsche. Ich hätte sicherlich sehr viel anderes noch machen wollen. Aber man hat nur dieses eine Leben und muss sich dann irgendwann auch mal entscheiden und auf irgendwas konzentrieren. Das konnte ich im Sport gut. Und das habe ich dann danach eben dann auch gemacht, nachdem ich wusste, die private Paddelschule, selbstständig sein, das ist genau mein Ding. Und wenn man da klar einen Kopf hat und irgendwann für sich sagt, okay, das ist es, dann kann man auch da im normalen Leben, sagen wir jetzt mal, ohne Leistungssport erfolgreich sein und zufrieden sein. Also man muss ja nicht immer erfolgreich sein, man kann ja auch zufrieden sein. Und diese Zufriedenheit hatte ich in den Jahren danach mit meiner Paddelschule auf jeden Fall, weil ich ja meine Leidenschaft Paddeln weitermachen konnte.
Ja, Zufriedenheit, das ist ein wunderbares Schlusswort, Frau Fischer. Ich habe gelesen, Sie haben jetzt ganz bald, glaube ich, Geburtstag. Wir wollen Ihnen alles, alles Gute wünschen und auf viele, viele schöne weitere Jahre. Das kommt
ja,
Herzen.
Das ist schön. Ja. Dankeschön.
Und, ja, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Das hat uns sehr bereichert.
Ja, sehr gerne.